ARD Sounds.
Willkommen am Freitagnachmittag zu 2 Stunden mit Kultur hier auf Bayern 2. Was haben wir gelacht? Das Unterhaltungsfernsehen der 90er aus weiblicher Sicht.
Frauen, die ins Fernsehen kamen, hatten die Vorbedingung, dass sie gut aussahen.
Die lächelten einfach durch, egal was passierte und auch egal, ob sie durch so einen Herrenwitz bloßgestellt wurden. Diese Frauen haben damals durchlächeln müssen.
Man sieht es förmlich vor sich, oder? Und gleich reden wir drüber. Außerdem, eine bayerische Schauspielgröße wird 75, Monika Baumgartner. Und dann feiern wir heute 100 Folgen Die Anstalt. Eine Sendung, die immer schon für ihre starke Haltung bekannt war und die gerade nicht nur wegen des Jubiläums Schlagzeilen macht. Ich bin Katrin Hasselbeck und wünsche einen schönen Freitagnachmittag.
Film, Theater, Kabarett. Auf Bayern 2.
Im Kino gibt's jetzt eine neue Doku. Und die Kabarettistin Theresa Reichel, die sagt, diese Doku muss man gesehen haben. Was haben wir gelacht, heißt der Film. Und es geht um die Unterhaltungsbranche der 90er, aber aus Sicht derer, die da oft zum Witzobjekt geworden sind, nämlich der Frauen. Theresa Reichel, Jahrgang 1996, steht heute auf der Bühne und unterhält die Leute. Und sie wirbt auf Instagram für den Film, weil sie sagt, jetzt versteht sie so einiges.
Ich merke mir nicht, wie du heißt. Ich nenne dich einfach Baby. Sagt ein Kollege bei meinem ersten Kabarettpreis zu mir, geht dann mit allen anderen Kollegen, ich war die einzige Frau, kollektiv zum Rauchen, als ich dran bin, und gewinnt den Kabarettpreis. Dass mir das nur noch vereinzelt passiert und dass ich als dicke, queere Frau überhaupt die Karriere haben kann, die ich jetzt hab, verdanke ich den Frauen, die vor mir im Entertainment waren. Und wie fucking viel ich ihnen zu verdanken habe, habe ich auch erst gecheckt, als ich Was haben wir gelacht geschaut habe.
Ich darf jetzt mit Eva Müller sprechen. Sie ist eine der beiden Regisseurinnen dieser Doku. Hallo, grüße Sie, Frau Müller.
Hallo, guten Tag.
Maren Kreumann, Bettina Böttinger, Hella von Sinnen, Gabi Köster und Esther Schweins. Das sind die 5 Frauen, mit denen Sie und Isabel Schneider für den Film gesprochen haben. Warum diese Frauen? Was verbindet die miteinander?
Wir haben vor allen Dingen erstmal geguckt, wer waren denn die weiblichen Pionierinnen im Unterhaltungsfernsehen, im deutschen Unterhaltungsfernsehen. Und da muss man sagen, dass Maren Kreumann, die Jahrgang 49 ist, und Hella von Sinnen eigentlich die ersten beiden Frauen waren, die sehr präsent waren im Fernsehen. Dann kamen auch schnell Gabi Köster, Bettina Böttinger und Esther Schweins, wahnsinnig jung, Mitte der 90er bei RTL Samstagnacht. Also das kam schon daher zu gucken, wer waren denn die Ersten und wer kann denn von der ersten Stunde erzählen. Und so haben wir uns sehr für diese Frauen interessiert. Und das Verbindende ist tatsächlich, dass sie natürlich alle einen Weg finden mussten in einer Welt, wo vor allen Dingen Männer das Mikrofon in der Hand hatten zur Primetime, vor allem selber ihre Inhalte zu platzieren und durchzukommen. Und das ist das Verbindende, wobei die sich gar nicht so oft gesehen haben, weil sie ja mehr für sich gekämpft haben.
Ich muss jetzt mit Ihnen über ein Gefühl sprechen. Ich habe den Film gestern Abend angeschaut. Ich habe selten meinen Fernseher so laut angeschrien und so oft, muss ich wirklich zugeben. Und es war ganz oft so ein Gefühl so von Würgen, von Ekel. Esther Schweins, die fasst sich auch einmal irgendwann an den Hals, weil auch sie kriegt ja diese Ausschnitte aus den Shows der 90er vorgespielt. Zum Kloß im Hals fasste sich, das trifft es irgendwie ganz gut. Wir sehen in ihrer Doku Gottschalk oder Juncke, wie sie Frauen anfassen. Schnitt, nächste Frau. Schnitt, nächste Berührung. Schnitt, nächster Kommentar, unpassender Kommentar. Oder Ingo Appelt, wie er zu einer Kandidatin, glaube ich, sagt, nimm den Mund nicht so voll, den brauchst du später noch. Also wirklich super eklig. Wie ist es Ihnen da, um Gottes Willen, bei der Recherche gegangen?
Ja, also unser Ziel war vor allen Dingen, weil es gab ja schon mal vor 1-2 Jahren eine Diskussion über Thomas Gottschalk, wo es dann auch dieses große Spiegel-Interview gab mit der Überschrift, ich habe Frauen nur dienstlich angefasst. Und das Ziel unserer Recherche war natürlich zu gucken, waren das wenige Einzelfälle, hat sich das durchgezogen, wie oft kam das vor? Deswegen hat vor allen Dingen Isabel Schneider, wir haben uns ein bisschen aufgeteilt, ich war im Schnitt mit Jana Höhnerbach und Isabel Schneider hat viel recherchiert und viel geguckt. Und unser Ziel war wirklich, sich ein umfassendes Bild zu machen. Das heißt, es hat insgesamt 2 Jahre gedauert, mit der Unterstützung von, ich muss es so einmal sagen, Mona Elbira und Monika Preische, ganz fantastische Archivproducerinnen, die uns dabei unterstützt haben, 2 Jahre lang durch alles einmal durchzugucken. Und uns ging es natürlich so, dass wir im Schneideraum immer wieder gedacht haben, oh, da ist ja noch was, was noch krasser ist. und dass es wirklich klar war, das ist jetzt nicht ein singuläres Ereignis gewesen, sondern es zieht sich einfach durch und wie Marin Kräumann dann auch im Film sagt, in der Dichte dann doch sehr deutlich.
Mhm. So, ja. Ja, aber diese Dichte scheint ja auch so ein bisschen ihr Mittel zu sein, das rüberbringen zu wollen. Also ich habe irgendwann gedacht, dieser Film fühlt sich an wie das Doomscrolling bei TikTok durch die 90er. Ne? Warum ja. würden Sie sagen, hat es diese Fülle auch gebraucht im fertigen Film?
Und dadurch, dass es dann so dicht und viel ist, fällt es einem selber, und das ist auch das, was wir jetzt als Reaktion von ganz vielen Zuschauern bekommen, man denkt ja über sich selber nach, wie viele, die jetzt eben schon ein bisschen älter sind oder zumindest in ihren 40ern, Ende 30ern, ab da, waren ja dabei. Mhm. Und ganz oft bekommen wir die Reaktion, ich frage mich, wie ich da dabei war und mir das nicht aufgefallen ist oder warum bin ich nicht rausgegangen oder warum haben meine Eltern dann nicht vorm Fernseher gesagt, was ist das denn? Mhm. So. Und ich glaube, dadurch, dass man den gesellschaftlichen Kontext nicht in voller Breite mitbekommt, sondern das einfach so nach heute holt, ist auch der Kontrast so stark, dass man denkt so, was? Das war möglich so. Uns ist es auch wichtig, dass man einfach dann selber guckt, wie gehe ich damit um? Was macht das mit mir? Was hat es mit mir gemacht? Und uns hat ja auch gar nicht so interessiert, waren Dinge jetzt lustig oder nicht lustig? Humorpolizei zu spielen war nicht in unserem Interesse und auch keine Abrechnung, sondern einfach zu sehen, was hat das mit uns gemacht, dass das unser Hauptunterhaltungstool war in den 90er Jahren.
Der Film ist 96 Minuten lang. In diesen 96 Minuten zeigen sie eben, wie respektlos sich Männer über Frauen lustig gemacht haben, aber ja auch, wie sehr Frauen dieses Spiel mitgespielt haben, indem sie mitgelacht haben oder durchgelächelt, ne, so dieses Assistentinnenlächeln, so ja, oder sogar selbst zu frauenfeindlichen Witzen gegriffen haben.
Ja.
Man hat ja richtig den Moment, wo Marin Kräumann angesprochen auf ihre Parodie von Verona, damals noch Feldbusch, ins Grübeln kommt, ob das eigentlich richtig war. Ne? Das war ein Sketch, da ging es darum, dass Verona Feldbusch über die Ohrfeige, die sie von Dieter Bohlen bekommen hat, bekannt geworden ist. Also eigentlich ein Witz über Gewalt gegen Frauen. Und Marin Kräumann sieht dann irgendwann auch ein, dass das gar nicht so cool war.
Ja, und sie kommt am Ende zu der ganz klaren Erkenntnis, das würde ich heute nicht mehr so machen. So. Aber es ist, wie sie selber sagt, für sie auch ein Lernprozess. Und das ist ja für uns alle so. Also es ist ja wirklich nicht so, dass man sich hinstellen kann in diesem Themenkomplex und auf andere zeigen, sondern man muss sich ja mit sich selber befassen, warum hat man selber nichts gemacht. Wir hatten jetzt zum Beispiel ganz kurz in Leipzig die Situation, dass vor dem Kino eine Mutter und ihre Tochter stritten, weil die Tochter Anfang 20 zu ihrer Mutter sagte, warum hast du nichts gemacht? Warum hast du das zugelassen? Und die Mutter meinte, wir konnten nichts machen. Und die Tochter, das kann doch nicht sein. Also das ist ganz spannend, da auch zwischen den Generationen zu sehen, wie die Diskussionen sich entspannen um diese Zeit und wir ja alle dabei waren und eben auch als Konsumenten und auch die Quote geliefert haben dafür.
Das ist ja spannend. Meine 11-jährige Tochter hat gestern die erste halbe Stunde mitgeguckt und die hat auch gesagt, was, das geht ja gar nicht. Wo ich dann auch wieder gedacht habe, okay, bei dir geht's immerhin in eine andere Richtung weiter. Aber weil Sie gerade gesagt haben, Marin Kräumann hat erkannt, dass man das heute nicht mehr macht, Witze über Gewalt gegen Frauen. Einer, der das ja gerade vollen Ernstes gemacht hat und sich nicht reflektiert, ist Dieter Nuhr. Vor wenigen Wochen im Ersten in seiner Sendung hat er sich darüber lustig gemacht und hat es komplett verharmlost, dass Frauen von Männern geschlagen und getötet werden, weil sie Frauen sind. Ist das der Beweis, dass es noch immer nicht hinter uns liegt und alles gut ist?
Ja, das sieht man auch an den Reaktionen der Protagonistin, die alle auf dieses Statement von Dieter Nuhr reagiert haben in verschiedenen Medien in den letzten Tagen, mit großem Entsetzen tatsächlich. Was aber schon so ist, und das kommt auch bei uns im Film vor, dass Marin Kräumann da sagt, das wäre nicht mehr unwidersprochen möglich. Und das ist bei Dieter Nuhr ja auch so. Also das, wir haben dann extra, wir haben auch, unser Thema ist auch Witze über Gewalt an Frauen und wir haben dann extra in den Archiven geguckt, gab es damals einen Aufschrei, gab es Presse dazu, haben Leute gesagt, das kann man nicht machen, außerhalb vom Fernsehen war nicht so. Und das ist natürlich schon anders so, dass es trotzdem gesendet wird, das ist auch eine Diskussion wert und die wird jetzt auch gerade sehr vehement von Hella von Sinn, Marin Kräumann, Bettina Bötting haben sich alle schon dazu geäußert, geführt, ja.
Eva Müller hat zusammen mit Isabel Schneider den Dokumentarfilm Was haben wir gelacht rausgebracht. Seit gestern läuft er in den deutschen Kinos. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Bayern 2 am Nachmittag. Mit Katrin Hasselbeck.
Sie ist eine bayerische Volksschauspielerin, Monika Baumgartner. Gleich in ihrer allerersten Fernsehrolle in den 70ern hat sie neben Walter Sedlmayr gespielt, nämlich als dessen Tochter in Der Millionenbauer. Auf der Bühne der Münchner Kammerspiele war sie im Bauernsterben von Franz Xaver Krötz zu erleben, gemeinsam mit Jörg Hube. Und heute noch ist sie bei einem Millionenpublikum als Bäuerin Lisbeth Gruber im Bergdoktor beliebt. Seit fast 20 Jahren schon. Übermorgen wird sie 75. Christoph Leibold hat Monika Baumgartner kurz vor ihrem runden Geburtstag getroffen.
Ich habe immer gesagt, dass ich jemand bin, der fürs Volk spielt. Und unter Volksschauspielern bezeichne ich jemand, der eben nicht nur eben im Hochdeutschen, sondern auch egal in welcher Dialektform das macht, ist man dabei. Und deswegen war das für mich eigentlich nie eine Einengung, weil ich gesagt habe, ja, für wen spiele ich denn? Für die Leute.
Und die Leute, also die Menschen, kurzum Monika Baumgartners Publikum, diese Leute lieben und schätzen die unprätentiöse Präsenz von deren Figuren in Theater, Film oder Fernsehen. Vor allem eine Figur, die Bergbäuerin Lisbeth Gruber in der ORF-ZDF-Arztserie Der Bergdoktor. Lisbeth erdet mit ihrer patenten Art ihre Familie. Als gute Seele hält sie Haus und Hof am Berg zusammen.
Ich habe noch nie eine Serie gedreht, die 20 Jahre läuft. Und dadurch ist natürlich auch mein Bekanntheitsgrad oder wenn ich irgendwo bin in anderen Ländern, es wird in verschiedene Sprachen übersetzt. Also zum Beispiel Spanisch, wenn ich in Spanien war, Zeiten Corona, da haben die eine Doppelfolge jedes Wochenende gesehen. Und die Spanier durften ja nicht mehr ohne Hund auf die Straße. Und die haben gesagt, Bergdoktor hat uns gerettet. El Doctor en Los Alpes heißt es da. Und wir sind synchronisiert und es ist wunderbar, das anzuschauen und anzuhören. Und wenn ich manchmal in Spanien bin, werde ich darauf angesprochen und ich sage, oh, Senora Lisbeth, ¿qué tal? Also das ist wirklich fantastisch, wie die Leute da mitgehen mit einem und die auch die Geschichten kennen. Und obwohl sie am Meer leben, mögen sie das gern, wenn was in den Bergen spielt. Also die sind da ganz große Anhänger.
Wie geht's denn dir? Hat sich der Herr Hellmann noch mal gemeldet?
Ja, der hat's versucht. Der soll bleiben, wo der berühmte Pfeffer wächst.
Aber du vermisst ihn trotzdem. Ja, das war halt eigentlich ganz schön, wieder so ein bisschen verliebt zu sein, aber ich glaube, ich vermisse mehr das Gefühl als wie ihn.
Du kannst das trennen?
Naja, ich versuch's, dann tut's nicht so weh.
Schon kurios, dass so eine Rolle, die vor allem durch Baumgartners warmes Bayerisch Kontur und Format gewinnt, auch bei einem Publikum ankommt, das wegen der Synchronisation gar nichts davon mitkriegt.
Das ist lustig, weil ich bin ganz tief synchronisiert. Also die anderen stimmen ziemlich in der Stimmlage, aber ich, die Lisbeth, ist, okay, es ist mich, es un hombre muy, muy mal. Also so eine Stimme hat die. Also es ist wirklich, wirklich lustig. Und wenn wir natürlich Fantage haben, dann kommen ganz viele Leute aus anderen Ländern. Holland, glaube ich, wird es auch gesendet und besonders viele Spanier kommen.
Man könnte sagen, die Lisbeth Gruber ist für Monika Baumgartner sowas wie die Rolle ihres Lebens. Wäre da nicht auch noch die Titelrolle in Die Rumpelhanni, einem Fernseh-Zweiteiler nach dem gleichnamigen Buch von Lena Christ. Die Geschichte um eine ehrgeizige Magd verhalf der Schauspielerin 1982 zum Durchbruch. Baumgartner hatte Christs Roman während eines Krankenhausaufenthalts gelesen, war sofort Feuer und Flamme für die eigensinnige Hauptfigur und als ihr zu Ohren kam, dass der Stoff verfilmt werden sollte, klemmte sie sich dahinter, den Part zu bekommen, mit durchschlagendem Erfolg.
Ich brauche ein Kind. Ich muss ein Kind haben. Gleich auf der Stelle.
Was musst?
Ein Kind muss ich haben. Du musst mir uns verschaffen. Bringst das her, was du willst, aber her muss uns.
Die Bauernmagd Rumpelhanni in einer Literaturverfilmung und die Bergbäuerin Lisbeth in der populären TV-Serie. Zwei Rollen, die das Spektrum von Monika Baumgartner gut beschreiben und damit auch das, was sie zur Volksschauspielerin macht. Leichte, aber nicht seichte Mainstream-Unterhaltung auf der einen und anspruchsvolle Kost auf der anderen Seite. Nur wer die ganze Spannbreite bedienen kann, hat sich den Ehrentitel auch wirklich verdient. Dabei ist es aber nicht so, dass Monika Baumgartner nur Mundartrollen gespielt hat. Nach der Ausbildung war sie am Nationaltheater Mannheim engagiert. Sie stand auf der Bühne des Hamburger Thalia-Theaters, hat Shakespeare, Kleist und Brecht gespielt. Bis dahin musste sie sich aber durchbeißen. An der Otto-Falkenberg-Schauspielschule jedenfalls hatte sie einen schweren Stand. Unter anderem wegen des damaligen Intendanten der Münchner Kammerspiele, August Everding.
Als ich als Einzige was Lustiges, Bayerisches vorgetragen habe und alle sehr gelacht haben, hat der Everding eine Rede gehalten darüber, dass diese Schule halt in München ist, so quasi leider da, wo dieser Dialekt gesprochen wird. Aber die Schule ist ja für was anderes da und nicht für Dialekte. Und er hat mich dann geholt und gefragt, ob ich weiß, wer Cocteau ist und was der geschrieben hat. Und Also es war so, er hat mich wirklich als Einzige vor der gesamten Schule zur Schau gestellt, dass ich eigentlich wieder gehen wollte sofort, weil ich war ja so blamiert und dachte, okay, dann geht das nicht.
Zum Glück hat sie damals nicht hingeschmissen. Und später, da war es Monika Baumgartner eine gewisse Genugtuung, dass sie an der nach Everding benannten Bayerischen Theaterakademie unterrichtete. Was natürlich daran lag, dass Bayerisch nicht nur im Bauerntheater gefragt war und ist, sondern, mal authentisch, mal als Kunstsprache, auch im kritischen Volkstheater. Also in den Stücken von Autorinnen und Autoren wie Ödün von Horvath, Martin Sperr, dem schon erwähnten Franz Xaver Krötz oder Marie-Louise Fleißer. Hier ein Ausschnitt aus einer Hörspielfassung von deren Drama Fegefeuer in Ingolstadt mit Monika Baumgartner.
Iss! Die Suppe widersteht mir.
Muss ich zählen?
Mama!
So, der ist für den heiligen Josef, der ist für dein verstorbene Schwesterlein, tu dich nur schön überwinden. Der ist für deinen Schutzengel, du weißt nie, wann du ihn brauchst. Der ist für alle armen Seelen im Fegefeuer.
Der Mensch muss nicht essen.
Du fällst mir noch vom Fleisch.
Wer Monika Baumgartner auf der Bühne oder am Bildschirm gesehen hat, aber auch ihr abseits davon begegnet, kann sie sich nur schwer in der Bussi-Bussi-Gesellschaft der Fernsehbranche vorstellen. Der rote Teppich jedenfalls ist für diese bodenständige Künstlerin definitiv nicht der Untergrund, auf dem sie sich gern bewegt. Starallüren sind ihr, die stets betont, dass sie aus einfachen Verhältnissen stammt, der Vater war Postler, jedwede Form von Überheblichkeit oder Arroganz also ist ihr fremd. In ihrem Wohnort, einem Vorort von München, hat sie mit Laien Theater gemacht und über viele Jahre im Raumausstatterladen ihrer Schwester im Münchner Westend regelmäßig ausgeholfen. Sie mag Autos und kann sogar schweißen. Eher denn als Künstlerin begreift sich Monika Baumgartner als Handwerkerin und plant, ihr Handwerk auch über den 75. Geburtstag am Sonntag hinaus weiter auszuüben.
Ich empfinde ja meinen Beruf einen Beruf wie einen anderen Beruf und es hat was mit Lernen, mit Können, mit Praxis zu tun. Und ich mache jetzt wie seit 1972, ja, seit 53 Jahren und das hält mich, glaube ich, auch ja, wach. Und die Vorstellung, ich müsste jetzt daheim den ganzen Tag auf der Couch sitzen oder mich um einen Garten kümmern, das wäre ein Albtraum für mich.
Am Sonntag wird sie 75 und wir wünschen Monika Baumgartner alles Gute. Eine Fernsehsendung mit politischem Kabarett bietet im besten Fall einen Raum. Einen Raum, in dem zugespitzt und scharf Dinge ausgesprochen werden dürfen, die außerhalb dieser Bühne vielleicht zu heftig wären. Die aber durch diesen Raum die Möglichkeit bekommen zu wirken, zu konfrontieren, zu polarisieren oder zu provozieren. Das, was Satire eben als Kunstform darf. Die Anstalt im ZDF bietet seit 12 Jahren diesen Raum. Einmal im Monat wird ein Thema satirisch behandelt, so, dass einem das Lachen öfters mal im Hals stecken bleibt. Jetzt beim Dreh der 100. Folge aber hat es ein Beitrag gar nicht erst reingeschafft in diesen Raum. Der antifaschistische Song »Keine Angst« vom Künstler Danger Dan. Er und seine Musikgruppe, darunter der Pianist Igor Levit, waren schon zum Dreh nach München angereist. Da hieß es kurz vor Beginn der Aufzeichnung »Stopp«. Die ZDF-Intendanz habe ihr Veto eingelegt, veröffentlichen Danger Dan und Igor Levit gestern Nachmittag auf Instagram. Das ZDF selbst teilt mit, der Text des Liedes könne klar als Aufruf zur Gewalt verstanden werden und das widerspreche den Programmrichtlinien. Die Redaktion der Anstalt selbst distanziert sich von dieser Entscheidung des ZDF, bezeichnet sie als mutlos. Tja, Haltung haben sie schon immer gezeigt bei der Anstalt. Wir hören mal rein in einen kleinen Zusammenschnitt aus 100 Folgen.
Ich fühle mich wie ein Betonplatte auf der Autobahn bei 40 Grad kurz vorm Blow-up. Ich habe die totale Vollspannung.
Ja, aber dann sollte man Sie vielleicht medikamentös mal neu einstellen.
Nein, nein, ich will nicht eingestellt werden.
Sie sollten aber eingestellt werden. Jetzt begreifen Sie es endlich hier. Wut ist eine Krankheit. Und wenn Sie das nicht mal berücksichtigen, dann kommt irgendwann so ein Psychodoktor und schreibt Ihnen ein Psychozettel, der sich gewaschen hat. Und dann sind Sie weg vom Fenster.
Ich bin ja gar nichts, bin ich weg. Zorn, mein lieber Pelzig. Ist der Stachel für große Taten. Deutsches Sprichwort.
Hitzig ist nicht witzig. Auch deutsches Sprichwort.
Bei mir gibt's auch ein Sommerfest. Das würde ich selber bezahlen. Aus meinem eigenen Etat würde ich es bezahlen. Ich würde auch die deutsche Oberschicht einladen. Und dann würde ich Sie fragen, ob es Ihnen eigentlich nicht peinlich ist. Ob es Ihnen nicht unwürdig erscheint. Ob es Ihnen nicht genügt, eine Schönwetterelite zu sein. die nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, wenn schlechte Zeiten kommen und Sturm angesagt ist. Ich würde Sie fragen, ob es Ihnen nicht peinlich ist, dass Ihr patriotischer Stolz, Deutsche zu sein, schlagartig erlischt, wenn Ihnen der Finanzberater für ein paar Prozente mehr ein namenloses Treuhandkonto im Ausland empfiehlt. Ich würde Sie fragen, ob Sie überhaupt spüren, ob Sie empfindsam dafür sind, dass das Sparpaket Ihrer Wunschregierung eine Kriegserklärung ist an die absolute Mehrheit dieses Volkes, das gar kein Vermögen hat, das man in Sicherheit bringen könnte.
Super. Wir sehen diese Sendung schon als schweres Erbe von Urban und Frank Markus und vor allem auch Georg Schramm. Das ist der Anspruch, an dem ich mich selbst messe.
Sie haben uns ein großes Erbe hinterlassen und Herr Uthoff und ich werden es verprassen.
Das Wichtigste ist, dass die Chemie beim Zusammenarbeiten schon mal stimmt. Ich hoffe, dass ich den Spaß, den wir haben, irgendwie auf die Bühne übertragen können. Den Spaß, den wir beim Schreiben haben und beim Auseinandersetzen haben. Ansonsten werden wir formal nicht auf dieselbe Art und Weise zu unterscheiden sein wie unsere Vorgänger. Das geht ja nicht möglich. Man kann ja, wenn man sich Urban Priol und daneben Georg Schramm anschaut, dagegen sind ja Dick und Doof ein langweiliges, ähnliches Pärchen. Also sowas wird man nicht herstellen können. Aber wir sind
scheitert allein schon an Herrn Uthoffs Frisur, dass wir da in irgendeiner Form, ne? Das geht einfach nicht. Gucken wir das gerade an.
Ja.
Das ist nicht möglich, da noch einen großen.
Meine Frisur und Herrn von Wagners Geschmack sind Dinge, die sozusagen.
Die sich ausschließen.
Und wir sind natürlich ein bisschen anders im Typ. Ich bin ja als Bühnenfigur ein wenig distanzierter und ein bisschen zynischer. Und der Klaus ist ein leidenschaftlicherer als ich auf der Bühne.
Aber nur auf der Bühne?
Nur auf der Bühne. Im wirklichen Leben ist das genau umgekehrt, natürlich, wie man es erwartet. Er ist ein zurückhaltender, in sich verschlossener Mensch, austernähnlich, möchte ich sagen, während ich ein Derwisch bin.
An dieser Stelle möchte ich ja mal Albert Einstein zitieren, der gesagt hat, es ist eine Form von Wahnsinn, wenn man immer das Gleiche tut und jedes Mal ein anderes Ergebnis erwartet.
Uthoff, mit solch messerscharfen Analysen, da sehe ich eine große Zukunft an Sie heranwachsen.
Es ist schon für uns auch eine ehrenvolle Aufgabe. Es ist nicht nur einfach die Möglichkeit, irgendwo eine Sendung zu machen, sondern das ist die Sendung, die Georg Schramm sich ausgedacht hat, zusammen mit Urban Priol. Und das ist eine Latte, die sehr hoch hängt. Diese Latte, die steht für inhaltlich hartes und scharfes politisches Kabarett. Und das möchte ich da auch machen. Wenn auch vielleicht wir den Fokus nicht ganz so auf Tagesaktualität legen werden.
Ja. Je nachdem, wie man Politik natürlich definiert, ja. Also das reine Abwatschen von austauschbaren Kellnern, die immer das gleiche Gericht servieren, das wollen wir nicht so sehr machen.
Also ich mache das. Das ist nichts, was Herr von Wagner macht, verstehe ich auch, aber ich mache das in der Regel.
Ja, weil es keine Arbeit macht, das, was Arbeit macht, mache ich. Und das ist der Versuch, grundlegende Dinge, die uns auffallen, auch mal jenseits der Tagesaktualität zu beackern.
Kann man nicht mal erstmal Ursachenforschung betreiben, bevor...
Oh Gott, Sie ISIS-Versteher. Man kann das Böse nicht verstehen. Man kann es nur bekämpfen, indem man rechtzeitig eingreift.
Ah, verstehe, wie die Amerikaner damals im Mittleren Osten.
Ja.
Oh, gut, super. Spielen wir das Ganze doch nochmal nach. Also, wir begeben uns ein bisschen zurück ins Jahr, sagen wir mal, 1953. Im Iran regiert das Böse. Mohammed Mossadegh.
Was? Der Mann war Rechtsanwalt.
Sag ich doch, das Böse.
Unsinn. Der Mann war demokratisch gewählt. Der trat ein für eine Trennung von Staat und Kirche.
Ja, aber er wollte ans Öl.
Was? Dieser Raffzahn.
Na gut, also er wollte dem hungernden iranischen Volk sein eigenes Öl zurückgeben, das sich die Briten geschnappt hatten. Aber das sind Details. Das brauchen Sie nicht. Sie sind Amerika.
Genau. Der Mann muss weg.
Genau.
Wir haben schon, glaube ich, gemeinsame politische Schnittmengen. Und eine etwas andere Herangehensweise.
Und es ist auch noch nicht klar, wer die größere Garderobe bekommt. Das möchte ich hier an dieser Stelle festhalten.
Die Garderobe 1, in der ich bin, die ist, möchte ich mal sagen, auch nicht schöner als die anderen. Ist ein bisschen größer, eine eigene Toilette. Aber ansonsten ist das kein Problem, weil der...
Es ist dieselbe Argumentation, wie wenn reiche Leute sagen, ja, wissen Sie, Geld ist eigentlich nicht wichtig im Leben, damit die Leute, die keins haben, nicht unbedingt welches wollen. Weil das würde ja dazu führen, dass man Vermögenssteuern einführt und Spitzensteuersatz ein bisschen höher setzt. Das hat der Herr Uthoff schon sehr gut verinnerlicht und diese Reibereien werden wir hoffentlich auf die Bühne bringen.
Persönlich halte diesen durchschaubaren Versuch, aus der bloßen Zuteilung einer Garderobe hier gesellschaftstheoretische Konflikte herbeizubeten, die mein Kollege hier so unternimmt, muss ich sagen, das ist ein bisschen durchschaubar. Ich fühle mich ganz wohl in der Garderobe 1 und da machen wir gute Sendungen. Ne? Oder was meinst du, Klaus? Hä?
Ich sehe aktuell keinen Kerosinmangel.
Also dann vermelden wir, aktuell ist der Urlaub gesichert.
Also zumindest der Hinflug.
Wie meinen?
Naja, wenn Sie zum Beispiel nach Asien fliegen, da ist der Kerosinmangel ja schon deutlich größer. Es kann sein, dass die Lufthansa da gar nicht tanken kann.
Alarmismus hilft nicht bei Kerosin.
Aber Kerosin hilft beim Heimflug.
kann also doch noch einen Ruck durchs Land gehen lassen, ja?
Ja, Herr Merz, einen Rechtsruck. Ja, weil Sie rechtsextreme Narrative in den Mainstream geholt haben.
Hören Sie, das war Notwehr. Unter diesen NGOs gibt es auch Extremisten. Eine besonders schlimme Gruppe bereitet mir bis heute Albträume.
Herr Merz, ich kann Sie hier wirklich ganz schlecht verstehen.
Die Omas gegen
rechts. Ach, die Omas gegen rechts? Die.
Hören Sie, ich sehe diese vermaledeiten Omas überall.
Das ist interessant, Herr Merz, da möchte ich jetzt mal ein bisschen tiefer reingehen. Sind diese Omas jetzt hier mit uns im Raum, Herr Merz?
Natürlich, es ist eine ZDF-Veranstaltung.
Wir werden uns auf der Bühne sitzen, weil die Fallhöhe ist wesentlich höher, wenn sich zwei Menschen, die sich im Respekt begegnen, dann unterhalb dieses Respekts gegen die Schienbeine treten.
Wir versuchen es so gut wie möglich zu machen und Ziel ist es, eine Sendung zu machen, bei der wir hinterher sagen, also uns hat's gefallen.
Tja, ob Sie das über die kommende Folge auch sagen werden. Die Anstalt, die Satiresendung des ZDF, strahlt am Dienstag ihre 100. Folge aus. Auf Instagram schreibt die Redaktion, dass man dann sehen könne, wie es aussieht, wenn Sender und Sendung nicht einer Meinung sind. Das bezieht sich auf den Fall Danger Dan und seinen Song Keine Angst, der nun doch nicht drin sein darf in dieser Folge. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag noch. Katrin Hasselbeck.